SWR 2 Forum. Aus dem Dschihad in die Heimat. Wie soll man mit deutschen IS-Kämpfern umgehen? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Sie kamen aus Hamburg, Bremen oder Baden-Baden und zogen in den Heiligen Krieg. Mehr als 1000 Männer und Frauen aus Deutschland haben sich seit 2013 im Irak und in Syrien freiwillig der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen. Viele von ihnen sind tot, andere sitzen als Gefangene in Lagern und sollen auf Druck von US-Präsident Donald Trump zurück in ihre Heimat. Doch willkommen sind sie in Deutschland nicht. Im Gegenteil. Radikale Dschihadisten, die im Kampf für das Kalifat mutmaßlich vergewaltigt, gefoltert und getötet haben, sind für die Sicherheitsbehörden ein unkalkulierbares Risiko. Darf der Rechtsstaat den deutschen IS-Anhängern die Rückkehr verweigern? Wie lässt sich die Bevölkerung hierzulande vor der drohenden Gefahr schützen? Und wie weit ist der Weg, um aus Extremisten gesetzestreue Staatsbürger zu machen? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Dr. Matthias Hartwig. Er arbeitet am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg, dem Journalisten und Autor Bruno Schirrer und Dr. Guido Steinberg, Islamwissenschaftler und Terrorismusexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Steinberg, lassen Sie uns zu Beginn kurz einen Blick auf den Personenkreis werfen, um den es im aktuellen Streit geht. Das Bundesinnenministerium spricht von einer größeren zweistelligen Zahl von deutschen IS-Unterstützern, die von den Kurden im Norden Syriens gefangen gehalten werden und über deren Auslieferung nach Deutschland jetzt diskutiert wird. Um wen handelt es sich da genau?
Es handelt sich um etwa 60 Personen, die sich im Moment in der Gewalt der syrischen Kurden befinden. Das heißt, der sogenannten Partei der Demokratischen Union, das ist ein schöner Name für den syrischen Ableger der PKK, das sind die Verbündeten der Amerikaner vor Ort, deswegen die Forderung der Amerikaner. Wir haben es da bei diesen 60 Personen so etwa mit 40 Frauen zu tun und mit etwas unter 20 Männern, denen vorgeworfen wird, dass sie für die Organisation Islamischer Staat entweder gekämpft haben oder zumindest im Gebiet der Organisation präsent waren. Das gilt natürlich insbesondere für die Frauen, die dort anwesend sind. Dazu kommen natürlich noch eine mir nicht bekannte Zahl von Kindern. Mehrere Dutzend werden das auch sein.
Und angenommen, man würde die Sie jetzt beschrieben haben, alle wieder nach Deutschland einreisen lassen. Wie gefährlich wäre das?
Und das wäre zunächst einmal nicht so sehr gefährlich, ganz einfach deshalb, weil es gegen die Männer alle Ermittlungsverfahren gibt. Man müsste nur einen ungeheuer hohen Aufwand betreiben. Zunächst einmal unsere Strafverfolgungsbehörden. Man müsste davon ausgehen, dass zumindest ein großer Teil der Männer vor Gericht gestellt wird, dass es Verfahren geben wird, die dann bis zu 2 Jahre dauern. Und bei den Frauen müssen wir davon ausgehen, dass die auf freien Fuß kommen. Die müssten dann anschließend möglichst lückenlos überwacht werden. Wir wissen von unseren Sicherheitsbehörden aus den Erfahrungen der letzten Jahre, nicht nur aus dem Bereich der islamistischer Terrorismus, dass das sicherlich ein Problem werden wird.
Herr Schirrer, Sie haben schon viele ehemalige Kämpfer des IS persönlich getroffen und mit ihnen gesprochen. Wie schätzen Sie das ein? Welche Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland geht von diesen Rückkehrern aus?
Naja, wir reden jetzt gerade über die eben genannten ungefähr 60 dschihadistischen Personen, die derzeit in kurdischer Haft sich befinden. Wir sollten ein Stück weit weiter darüber uns Gedanken machen, was ist denn mit den überlebenden etwa 700 Personen, die aus Deutschland in das Kalifat gepilgert sind, die irgendwo in Syrien, im Irak herumirren, die natürlich alle nach Hause wollen, ein Großteil von ihnen jedenfalls. Das heißt, das Problem ist allein quantitativ weitaus größer als das Problem, über das wir uns bisher unterhalten. Diese Leute, ich habe in den letzten 3 Jahren in Deutschland, in den Benelux-Ländern, in Frankreich, der Schweiz und Österreich mit annähernd 100 Rückkehrern gesprochen. Bei 3 bin ich mittlerweile mir sehr sicher, dass sie authentisch und aufrichtig das, was sie getan haben, in Frage stellen, es reflektieren, es tatsächlich auch bereuen und bemüht sind, in ein, sagen wir mal, bürgerliches Leben zurückzufinden, was extrem schwierig ist. bei dreien. Das ist eine erschreckend geringe Zahl. Der Rest der anderen Herrschaften, mit denen ich geredet habe, die haben ihre Rolle, ihre Aktivitäten im Kalifat runtergeredet. Sie haben es relativiert. Erschreckend viele haben aber das, was sie getan haben, nach wie vor als positiv, als gut empfunden. Und die sind mitnichten bereit, von dieser dschihadistischen Religionsideologie sich abzuwenden. Das sind Menschen, die sind derzeit mit Verlaub alle in Europa. Die leben hier, die wirken hier. Und weder die französischen noch die deutschen Polizeibehörden, die entsprechenden Verfassungsschutzbehörden, sind auch nur annähernd in der Lage, die lückenlos rund um die Uhr zu supervisieren. Was ja Herr Herrmann, der bayerische Innenminister, dieser Tage so vollmundig garantiert hat, das war eine Luftblase. Die Behörden sind schlicht und ergreifend nicht in der Lage. Es fehlt ihnen an allem, an Personal, an Mitteln. Sie müssen zwangsläufig bei der Aufgabe, diese dschihadistische Gefahr einzudämmen, zu beseitigen ist sie nicht,
Herr Schirmer,
müssen die zwangsläufig auf lange Sicht versagen.
Wir werden später auf jeden Fall noch darüber sprechen. Herr Hartwig, jetzt ist die Sicherheit immer auch ein subjektives Gefühl. Können Sie es nachvollziehen, dass Menschen in Deutschland Angst haben und mit wenig Verständnis reagieren, wenn sie hören, da sollen mutmaßliche IS-Terroristen einreisen dürfen?
Also, das kann man durchaus nachvollziehen. Ich persönlich möchte auch sagen, dass mir etwas unwohl wäre, wenn ich in der Nähe eines Menschen wohnte, der in ein anderes Land gereist ist, um dort Menschen den Kopf abzuschlagen. Von daher gesehen kann ich dieses subjektive Gefühl durchaus nachvollziehen. Ob das in jeder Hinsicht dann auch objektiv gerechtfertigt ist, ist eine andere Frage. Da ist sicherlich Herr Schirrer berufener, darauf zu antworten. Ich persönlich sage immer, wenn ich mich zurücklehne und gewissermaßen ein wenig von meiner Subjektivität abstrahiere, dass der Terrorismus einerseits vorhanden ist, aber andererseits sicherlich nicht das Hauptproblem ist, das unseren Staat bedroht.
Herr Steinberg, es handelt sich ja bei den gefangenen IS-Kämpfern um Menschen, die sich hier in Deutschland radikalisiert haben, die ausgereist sind, um Teil des islamistischen Terrors zu werden. Damit haben sie unserer offenen, pluralen Gesellschaft nicht nur den Rücken gekehrt, sie haben ihr den Kampf angesagt. Sie waren und vermutlich sind sie immer noch Feinde der Demokratie. Darf man solche Leute wieder ins Land lassen?
Ich glaube, dass wir es tun müssen. Die rechtlichen Dimensionen kann ich da gar nicht beurteilen. Aber für mich gibt es vor allem einen Grund, das zu befürworten. Die Bundesrepublik hat im Kampf gegen den Islamischen Staat nicht wirklich mitgewirkt. In Syrien so gut wie gar nicht, im Irak ein bisschen mehr. Jetzt haben wir dort zwei Akteure vor Ort, die uns bitten, und zwar bis zum Tweet von Herrn Trump letzte Woche war es tatsächlich so, dass sie uns gebeten haben, doch bitte Deutsche zurückzunehmen. Das sind einmal die syrischen Kurden. Die haben im Kampf gegen den IS wahrscheinlich mehr als 10.000 Männer und Frauen, und damit zähle ich nur die Kämpfer, verloren. Wir haben auf der anderen Seite die Amerikaner, die das gemeinsam mit den Kurden getan haben und die uns zu Recht kritisieren, dass wir da nicht teilgenommen haben. Wenn diese beiden Akteure uns jetzt seit Monaten, wohl schon seit mehr als einem Jahr, bitten, doch zumindest einige dieser Kämpfer, einige der Frauen zurückzunehmen, dann glaube ich, können wir uns da oder kann die Bundesregierung nicht Nein sagen. Es ist ein denkbar kleiner Beitrag, aber das ist natürlich ein Beitrag, wie Herr Schirrer richtig beschreibt, der mit Problemen verbunden ist, ganz einfach deshalb, weil unsere Sicherheitsbehörden schon kaum in der Lage sind, die Zahl der sich im Moment auf deutschem Boden befindlichen Dschihadisten in den Griff zu bekommen. Das ist das eigentliche Problem hinter der Debatte. Ich halte es für eine Selbstverständlichkeit, dass wenn ein so wichtiger Verbündeter wie die USA, die so viel für uns tun, eine solche Bitte formulieren, dass wir dann diese paar Menschen zurücknehmen.
Herr Schirrer, wie sehen Sie das?
Nun, letztendlich ähnlich. Deutschland hat seine Dschihadisten sehr freiwillig, sehr bereitwillig über Jahre nach Syrien und den Irak pilgern lassen. Unvergessen die Äußerung eines durchaus leitenden bayerischen Polizeibeamten, der im Gespräch mit mir sagte, es ist mir doch allemal lieber, meine Klientel pilgert nach Syrien und tut dort, was sie dort tut, als dass sie hier in Deutschland bomben. So schütze ich die Bevölkerung. Das war teilweise durchaus aktive Politik. Das ist dann irgendwann beendet worden, Gott sei Dank. Aber zynischer geht es nicht mehr. Und jetzt fordern die Kurden etwas sehr Natürliches. Sie sagen, ihr Deutschen nehmt freundlicherweise eure Leute wieder zurück. Wir können diese Leute hier nicht versorgen. Wir können sie nicht vor Gericht stellen. Es ist uns auch im Übrigen nicht zuzumuten. Es ist unserer Bevölkerung nicht zuzumuten, dass wir uns jetzt um die Menschen, um die Terroristen kümmern, die kurdische Menschen getötet, geschlachtet, gejagt haben. Das kann ich nachvollziehen. Deutschland ist dazu verpflichtet, die deutschen Staatsbürger aufzunehmen. Auch wenn es die schlimmsten Mörder und Terroristen sind. Deutschland sollte sie hier in Deutschland vor Gericht stellen. Nur, das dürfte schwierig sein. Herr Hartwig dürfte uns das fundierter erklären können, wie ein solches Gerichtsverfahren in Deutschland denn bitte schön ablaufen soll, bei diesen dürftigen Ermittlungsergebnissen, die bislang vorliegen. Das ist das Problem, um das Deutschland 3 Jahre lang einen riesenweiten, großen Bogen gemacht hat. Man hätte schon vor 3 Jahren anfangen müssen, sich Gedanken darüber zu machen, wie gehen wir denn mit den Rückkehrern um? Es sind ja mit Verlaub mittlerweile schon 200 ISIS-Terroristen zurückgekommen. Mittlerweile sind es 300. Die sind zurückgekommen. So, die sind irgendwo in Deutschland. Ja, glaubt irgendjemand ernsthaft, die würden rund um die Uhr bewacht werden, observiert werden? Glaubt irgendjemand ernsthaft, die Behörden seien in der Lage zu schauen, ja, in welche Moscheen gehen die beispielsweise? Welche Freundeskreise haben die beispielsweise? Was machen die denn beispielsweise? Missionieren die etwa wieder im alten Sinne? Nein, das ist ein dunkles, schwarzes Loch. Ein Loch, aus dem möglicherweise, Gott bewahre, neuer Terror kommen können.
Ja, Herr Hartwig, Herr Steinberg und Herr Schirrer haben jetzt beide davon gesprochen, dass man gegenüber den Kurden und gegenüber den Amerikanern quasi eine moralisch-politische Verpflichtung habe, die Leute wieder ins Land zu holen. Wie sieht das auf der rechtlichen Ebene aus? Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, traumatisierte Menschen, von denen manche als Mörder und Kriegsverbrecher zurückkehren und von denen vermutlich jeder sagen würde, die will ich dir nicht haben. Müssen wir die ins Land lassen?
Ganz klare Antwort, ja. Ganz klare Antwort, ja, jeder deutsche Staatsangehörige, der zurück nach Deutschland will oder auch nach Deutschland ausgewiesen wird, muss von Deutschland aufgenommen werden. Punkt um. Da gibt's nichts dran zu deuteln. Und wir haben es ja auch andersrum praktiziert. Als wir hier Personen hatten, die möglicherweise eben terroristische Aktivitäten verfolgten und auch nachgewiesenerweise solche Aktivitäten verfolgten, die haben wir dann auch zum Teil nach etwa Nordafrika, nordafrikanische Staaten hinaus expediert und eindeutig verlangt von diesen Staaten, dass sie ihre Staatsangehörigen aufnehmen. Und die Empörung war groß, als da zunächst einmal in diesen Staaten eine gewisse Zurückhaltung gezeigt worden ist. Von daher gesehen ist diese gesamte Diskussion, die auf politischer Ebene in Deutschland insofern läuft, völlig heuchlerisch. Eine zweite Frage ist natürlich die, die Herr Schirrer zu Recht angesprochen hat. Was können wir dann mit diesen Personen hier machen? Völlig richtig ist, dass es nicht möglich sein wird, erstens alle ständig zu überwachen. Zweitens wird es auch nicht möglich sein, bei der relativ dürftigen Faktenlage alle hier vor Gericht zu stellen. Denn dazu bedarf es eines entsprechenden Tatverdachtes, der vielleicht nicht immer so einfach nachzuweisen sein wird. Aber ich muss auch darauf hinweisen, dass ja schon einige Prozesse auch gelaufen sind. Und es sind schon bereits auch Personen, welche sich in Syrien oder in dem Irak terroristisch betätigt haben, von deutschen Gerichten verurteilt worden und sie sitzen im Gefängnis.
Na, wobei das natürlich insofern problematisch ist. Ich erinnere an 2 Fälle, Harry Sarfo und Nils Donat. Beides ISIS-Rückkehrer nach Deutschland, beide spielten das Spiel. Ich war da, ja, ich habe auch das eine oder andere nicht ganz saubere, vielleicht etwas Schlimmes getan, aber gemordet, gefoltert habe ich nicht. Die haben sozusagen die Unschuldsengel versucht zu spielen, sind vor Gericht gestanden, sind verurteilt worden zu sehr kommoden Gerichtsverfahren. Im Nachgang stellt sich fest, dass Nils Donat beispielsweise mutmaßlich sehr wohl ein Mörder war. Es musste ein Verfahren bis zum Bundesgerichtshof angestrengt werden, damit der Mann wieder in Haft genommen wird und wieder wegen Kriegsverbrechen und Mord angeklagt wird. Das heißt, so einfach ist das nicht. Aus meiner Erfahrung sind viele der Rückkehrer durchaus sehr hartgesotten, die sagen, was interessiert es mich, wenn ich 3, 4 Jahre in Deutschland im Knast sitze? Die sitze ich doch locker ab. Hauptsache, ich bin zunächst in Sicherheit und dann bin ich möglicherweise für 3, 4 Jahre im Knast. Danach bin ich frei und kann tun und lassen, was ich will, sagt mir einer recht höhnisch und verweist darauf, welch unerhörte Möglichkeiten zur Mission es in bundesdeutschen Gefängnissen doch gibt, zur dschihadistischen Mission beispielsweise. Und das stimmt. Bundesdeutsche europäische Gefängnisse, danach geradezu zu Universitäten des Terrors geworden, in denen prächtigst missioniert werden kann, aus denen heraus prächtigst salafistisch man tätig werden kann. Die Spanier waren beispielsweise ziemlich schockiert, als sie feststellten, in 27 unserer Gefängnisse gibt es einander überlappende, unterschiedliche dschihadistische Netzwerke, die zum Teil aus dem Gefängnis heraus Planungen für Terroranschläge in Spanien vorangetrieben haben und aus den Gefängnissen heraus die mitorganisiert haben. Das heißt, die Perspektive ist eine mehr als nur düstere.
Herr Hartwig, ich muss da noch mal nachfragen, weil Sie haben gesagt, es sei rechtlich eine eindeutige Sache. Jetzt sitzen in den Gefängnissen der Kurden nicht nur deutsche IS-Kämpfer, auch Briten, Franzosen und Schweizer werden dort festgehalten. Und wie Deutschland stehen auch diese Staaten vor dem Problem, wie gehen wir mit diesen Menschen um? Die Franzosen zum Beispiel sagen bezogen auf französische IS-Kämpfer, das sind zwar Franzosen, aber es sind Feinde und deshalb nehmen wir sie nicht zurück.
Das ist völkerrechtlich unhaltbar, diese Position. Denn ob Feind oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Solange man eine Person, ein Staatsangehöriger ist, muss nach völkerrechtlichen Regeln diese auch von dem Staat wieder aufgenommen werden, wenn sie von einem anderen Staat ausgewiesen wird. Das ist eine ganz eindeutige Regel und da können die Franzosen sich drehen und wenden, wie sie wollen. Das ist schlichtweg rechtswidrig, was sie da praktizieren und das ist auch nicht hinnehmbar. Was Herr Schirer gesagt hat, dem stimme ich völlig zu. Wir werden größte Schwierigkeiten haben, im Einzelfall den Personen hier Straftaten nachzuweisen und zwar mit einer Gewissheit, die notwendig ist, um sie dann den möglicherweise eben doch dann sehr hohen Strafen zuzuführen. Wir haben gewisse Erfahrungen sammeln können bereits im Umgang mit Straftaten, schweren Straftaten, die im Ausland begangen worden sind, im Zusammenhang mit unserem Völkerstrafgesetzbuch, etwa bei der Verfolgung von Personen, die an dem Massakern in Ruanda sich beteiligt haben oder auch mit den Piraten, die nach Deutschland gekommen sind und hier abgeurteilt wurden. Das hat sich als äußerst schwierig erwiesen. Denn in der Regel ist es ja schon den hiesigen Strafverfolgungsbehörden nicht möglich, eine gründliche Recherche vor Ort durchzuführen. In der Regel stößt man auf erhebliche sprachliche Schwierigkeiten und in der Regel sind die hiesigen Strafverfolgungsbehörden und später natürlich auch die Gerichte nicht hinreichend vertraut mit den Vorgängen in diesen Ländern, mit den Kulturen, mit den Bräuchen und mit auch der Bewertung bestimmter Aussagen. Von daher gesehen stimme ich da völlig zu dem Herrn Schirer, dass die deutschen Gerichte sich sehr, sehr schwer tun werden, die Personen zu verurteilen. Es gilt ja auch für diese Person nach wie vor. Der Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Und wenn das angewandt wird, werden sicherlich Personen freigesprochen werden, bei denen ein erheblicher Verdacht bleibt.
Ja, ich glaube aber, dass diese Informationen, von denen Sie jetzt gesprochen haben, über das, was in Syrien sich abgespielt hat, über das, was sich beim IS abgespielt hat, in der deutschen Justiz mittlerweile doch da sind. Wir haben jetzt mittlerweile seit 5 Jahren Prozesse gegen Syrien-Rückkehrer, aber auch gegen viele Dutzende syrische und auch irakische Flüchtlinge aus dem Kampfgebiet. Sie müssen also davon ausgehen, dass zumindest die Staatsschutzsenate der großen Oberlandesgerichte mit diesen Themen vertraut sind. Es gibt eine ganze Reihe von Zeugen, die in den letzten Jahren aufgetreten sind und Informationen über das Innenleben des IS geliefert haben. Und wir haben es jetzt natürlich mit Fällen zu tun, bei denen die Mehrheit sich relativ lange schon in Syrien befindet. In der Regel seit dem Jahr 2014, in mindestens einem Fall seit dem Jahr 2013. Und ich glaube, dass man da 2 Dinge unterscheiden muss. Es wird sicherlich in einigen Fällen deutliche Hinweise darauf geben, dass diese Personen, die Männer, Mitglieder beim Islamischen Staat waren. Es gibt ja auch einige Fälle, die schon öffentlich diskutiert werden. Diese Mitgliedschaft wird maximal mit 10 Jahren bestraft. In weniger schweren Fällen sind es eben 3, 4 Jahre, wie der Herr Schirer eben auch richtig geschildert hat. Und dann kommt dazu die Frage, ob neben der Mitgliedschaft auch noch konkrete schwere Verbrechen verübt wurden. Und da Informationen zu beschaffen, das ist durchaus schwierig. Das hat sich in den Fällen Nils D. und Harry Sarfo erwiesen. Aber bei der Mitgliedschaft, da dürfte es doch, zumindest nach dem, was hier öffentlich sichtbar ist, einige Informationen geben.
Ich möchte noch mal den Blick ins Ausland werfen, Herr Hartwig. Das Innenministerium in London hat im Fall einer jungen britischen IS-Kämpferin entschieden, ihr die Staatsbürgerschaft abzuerkennen, Zitat, um das Land zu schützen. Ist so ein Entzug der Staatsbürgerschaft auch nach deutschem Recht möglich?
Ja, das war der Fall Shamin Begum in Großbritannien. In Deutschland, da empfehle ich immer einen Blick in das Grundgesetz, Artikel 16. Da steht eindeutig drin, die Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Punkt. Das ist eine Antwort gewesen, diese Regelung auf diese schrecklichen Vorgänge in der Zeit des Dritten Reiches, wo einzelnen Personen wie auch Bevölkerungsgruppen die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen worden ist und die dann zum großen Teil staatenlos wurden und in der Welt umher irrten. Und das sollte vermieden werden. Und die Antwort darauf ist das Grundgesetz. Und das Grundgesetz können wir nicht gewissermaßen fallweise außer Kraft setzen, um jetzt den Terror zu bekämpfen. Was möglich ist, das regelt auch das Grundgesetz, ist der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit. Das kann aber geschehen nur unter eng, und zwar gesetzlich vorgeschriebenen Umständen. Das ist etwa der Fall, wenn ein Deutscher eine ausländische Staatsangehörigkeit annimmt, dann verliert er im Regelfall die deutsche Staatsangehörigkeit und zwar automatisch in dem Augenblick der Annahme dieser ausländischen Staatsangehörigkeit. Und das ist für unseren Fall besonders interessant, Paragraphen 28 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ist geregelt, dass eine Person, welche freiwillig sich den Streitkräften eines anderen Staates anschließt, die deutsche Staatsangehörigkeit verliert, wenn sie das nicht in Übereinstimmung mit den deutschen Regierungen macht. Das heißt also, dann verliert sie die deutsche Staatsangehörigkeit, soweit sie dadurch nicht staatenlos wird. Da haben wir so einen gewissen Anknüpfungspunkt daran, dass also eine Person schon ihr Treueverhältnis, das von Seiten des Staates gegeben sein muss, auch ihrerseits zu beachten hat, dass sie nämlich nicht gewissermaßen Streitkräften sich anschließt, die möglicherweise auch vielleicht mal in einen Konflikt mit Deutschland kommen können. Also da ist das ganz eindeutig geregelt. Es gibt noch einen dritten Punkt, der ist nicht ganz uninteressant. Man kann eine Staatsangehörigkeit, die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, wenn man bei dem Erwerb der Staatsangehörigkeit falsche Angaben gemacht hat. Da gibt es inzwischen auch Rechtsprechung dazu. Das war etwa Fälle, wo jemand über seine Einkommensverhältnisse und wirtschaftlichen Verhältnisse falsche Angaben gemacht hat. Dem wurde die Staatsangehörigkeit entzogen. Bei der Beantragung der Staatsangehörigkeit muss eine Erklärung abgegeben werden, dass man die Grundwerte des Grundgesetzes achtet. Und da wäre natürlich die Frage, was ist mit einer Person, die eigentlich zum Zeitpunkt ihrer Einbürgerung in Deutschland schon die Absicht hatte, sich dem ISIS anzuschließen oder ähnliche terroristische Ideen verfolgte. Da ließe sich argumentieren, dass eine solche Person falsche Angaben gemacht hat. Das heißt, dass aufgrund dieses Umstandes die Staatsangehörigkeit im Prinzip wieder entzogen werden kann. Das heißt also, dass eine Rücknahme des Einbürgerungsaktes stattfindet und damit würde sie die Staatsangehörigkeit verlieren. Das setzt aber voraus, erstens, dass es nachgewiesen wird, dass sie bereits im Augenblick der Einbürgerung entsprechende Ziele verfolgte. Und zweitens ist das nur möglich innerhalb von 5 Jahren. Innerhalb von 5 Jahren nach der Einbürgerung. Also diese beiden Bedingungen müssen erfüllt sein. Soweit ich das sehe, ist ein solches Verfahren bislang in Deutschland noch nicht gelaufen.
Herr Steinberg, ist der IS nicht als Staat aufgetreten und könnte man deshalb nicht sagen, wer sich dem IS angeschlossen hat, der hat für eine ausländische Armee, für eine ausländische Streitkraft gekämpft und deshalb sein Recht auf die deutsche Staatsbürgerschaft verwirkt?
Ja, das kann man nicht, weil der IS eben kein Staat war, sondern er war ein Quasi-Staat. Er wollte gerne ein Staat sein, aber wichtige Merkmale eines funktionierenden Staates, zum Beispiel das Territorium, über die hat er nicht verfügt. Ganz einfach deshalb, weil er ja mehr einen Flickenteppich kontrolliert hat. Ich glaube aber, dass das Grundproblem hier in dieser ganzen Debatte kein rechtliches ist. Die deutschen Politiker scheinen mir alle zu wissen, dass es eine völkerrechtliche Verpflichtung gibt, zumindest einen großen Teil der in syrischer Haft befindlichen Deutschen oder angeblichen Deutschen zurückzunehmen. Aber es gibt den politischen Willen nicht. Die deutsche Regierung, alle anderen europäischen Regierungen wollen diese Leute nicht haben, werden aber konfrontiert mit der schwierigen Rechtslage und mit der Forderung der Amerikaner. Und die Bundesregierung besonders steht da etwas unter Druck, weil ihre Mittel im Kampf gegen islamistische Terroristen hierzulande eher schwach sind. Die Briten und die Franzosen, die haben große Probleme, aber die haben starke Sicherheitsbehörden, die auch die nötigen Kompetenzen haben, die haben auch das nötige Personal. All das ist, wie der Herr Scherer ganz richtig beschrieben hat, hier in Deutschland nicht gegeben. Schon allein die Zahl der Dschihadisten, die im Moment hierzulande leben, sind auf gar keinen Fall zu kontrollieren. Das läuft in einigen Ländern besser, in einigen Bundesländern besser, aber gerade hier in Berlin läuft es überhaupt nicht. Und die Vorstellung, in dieser Situation noch zumindest potenziell gefährliche Rückkehrer ins Land zu lassen, vielleicht sogar in einer größeren Menge auf einmal, die sorgt natürlich hier in Berlin für große Angst und auch bei den Landesregierungen. Und einer der großen Fehler, die gemacht worden sind, ist, dass dieses Thema nicht vor längerer Zeit schon angegangen wurde, dass die Rückführung in Einzelfällen begonnen wurde, dann bestünde jetzt nicht der Zeitdruck. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass der Zeitdruck enorm ist, ganz einfach deshalb, weil die amerikanischen Truppen nach allem, was wir wissen, bis zum 30. April aus Syrien raus sind.
Wenn ich da direkt darauf noch eingehen darf, also ich stimme Ihnen in allem zu, bis auf eine Aussage, die Sie sagten, die Rechtslage sei schwierig. Nein, die Rechtslage ist nicht schwierig, die Rechtslage ist eindeutig, das möchte ich nochmal ganz deutlich betonen. Ja. Und das ist ja auch das, was wir vertreten haben gegenüber, ich sag's nochmal, gegenüber den nordafrikanischen Staaten. Als wir gesagt haben, ihr müsst eure Leute zurücknehmen, denen wir hier nicht über den Weg trauen.
Und da stimme ich allerdings nicht. Ich habe damit nicht die deutsche Rechtslage gemeint, sondern die europäische. Das scheint tatsächlich so zu sein, dass die Franzosen und die Briten sich da die notwendigen, das mag völkerrechtlich so sein, aber sie schaffen sich die nötigen nationalen Grundlagen, um ihre Staatsbürger nicht aufnehmen zu müssen. Ich gehe jede Wette ein, dass die Frau Begum nicht nach Großbritannien zurückkehren wird. Wo Sie natürlich recht haben, ist Deutschland. Es ist sowohl die völkerrechtliche Lage als auch die nationale Rechtslage und auch die praktische Politik gegenüber anderen Staaten, die dafür sprechen, dass Sie da absolut recht haben.
Herr Scherer, im Koalitionsvertrag von Union und SPD, da ist vereinbart, dass Deutsche mit doppelter Staatsangehörigkeit den deutschen Pass verlieren sollen, wenn ihnen die konkrete Beteiligung an Kämpfen einer Terrormiliz im Ausland nachgewiesen werden kann. Ein entsprechender Gesetzentwurf, der ist auf dem Weg, ist aber noch nicht da. Also noch nicht da jetzt, wo eine schnelle Entscheidung eigentlich her muss, wie es mit den deutschen IS-Unterstützern in Syrien weitergehen soll. Hat die Bundesregierung das Problem verschlafen?
Ja, definitiv. Die Bundesregierung hätte mit Verlaub spätestens 2014 nach Ausrufung des Kalifates sich intensiv, nicht für ein, zwei Tage, sondern kontinuierlich mit diesem Problem beschäftigen müssen, sich Gedanken darüber machen müssen, wie gehen wir mit diesem Problem konkret heute, wie gehen wir mit den daraus resultierenden Problemen, die garantiert in der Zukunft kommen werden, um, was müssen wir tun, um die Basis zu schaffen, dieses Problem zumindest in den Griff zu bekommen. Da hat man die klassische Vogel-Strauß-Politik betrieben nach dem Prinzip der drei Affen. Nicht sehen, nicht hören, nicht sagen. Und jetzt, ich meine, ich muss mich ja schämen, dass ich ausgerechnet Donald Trump recht geben muss. Jetzt bedarf es eines Tweets oder zweier Tweets der blonden Tolle im Weißen Haus. Und alle sind wie aufgeschreckte Hühner, in deren Stall der Fuchs eingebrochen ist, agieren sie auf den politischen Bühnen hilflos und beschämend.
Herr Steinberg, müssen wir Donald Trump dankbar sein? Hat er die Deutschen mit seiner Forderung wachgerüttelt?
Nein, absolut nicht. Er hat vor allem verhindert, dass dort eine Lösung gefunden wird. Nach allem, was ich gehört habe, ist der Druck der amerikanischen Sicherheitsbehörden in den letzten Wochen so stark angestiegen, dass hier in Berlin eine Entscheidung angekündigt wurde für die Woche, in der der US-Präsident diese Forderung erhoben hat. Und diese Forderung sorgt jetzt zum einen dafür, dass das Thema in Deutschland ein großes politisches Thema ist. Und es ist eins, das die Regierung enorm unter Druck setzt, besonders wenn man bedenkt, dass drei wichtige Landtagswahlen im Osten anstehen, in denen die Regierungsparteien wahrscheinlich nicht so abschneiden werden, wie sie sich das vorstellen. Und wir haben zweitens noch ein anderes ganz praktisches Problem. Es war bisher möglich, aus den syrischen Kurdengebieten über Land Terrorverdächtige in den Nordirak zu schaffen, und zwar durch kurdisches Territorium nach Erbil und von dort nach Deutschland. Das ist 2016 einmal mit einem jungen Mann aus Baden-Württemberg geschehen. Das war unproblematisch. Jetzt mit der Öffentlichkeit, die Herr Trump geschaffen hat, weiß auch die Regierung in Bagdad, dass da größere Aktionen anstehen könnten. Und die Regierung in Bagdad hat einen ganz eigenen Standpunkt. Sie hat nämlich den Standpunkt, das waren Mitglieder einer stark irakisch geprägten Terrororganisation. Einige der Deutschen und viele der Europäer sollen auch im Irak Verbrechen begangen haben. Das behaupten zumindest die Iraker. Und sie will, wenn jetzt diese Personen über Erbil, über irakisches Territorium herausgeschafft werden, dann will sie Informationen haben. Vollkommen zu Recht. Und das schafft jetzt ein ein politisches und ein sehr, sehr praktisches Problem, das durchaus verhindern könnte, dass diese Personen nach Europa gelangen, wenn nicht die Amerikaner beispielsweise entscheiden, diese Personen entweder ohne Zustimmung der Europäer vor ihre Konsulate in irakisch-Kurdistan zu schaffen. Das ist durchaus möglich bei der gegenwärtigen politischen Lage in Washington. Vielleicht entscheiden sich die Amerikaner aber auch, das Problem Bagdad zu umgehen. Und dann könnten sie diese Personen beispielsweise ins benachbarte Jordanien schaffen. Ein guter Verbündeter, dann wäre da zumindest dieses praktische Problem gelöst. Also Herr Trump hat die Lage eher schwieriger gemacht für die Deutschen. Und da zeigt sich eben, dass sie zu spät gehandelt haben, wie Herr Scherer das sagt. Allerdings im konkreten Fall würde ich sagen, hätten sie vielleicht vor einem Jahr die ersten Vorbereitungen treffen können. 2014 war zumindest nicht absehbar, dass die syrischen Kurden einmal so viele deutsche mutmaßliche IS-Kämpfer in ihrer Gewalt haben könnten.
Sie haben es gerade angesprochen, Trump hat nicht nur Frankreich, Großbritannien und Deutschland aufgefordert, ihre Staatsbürger unter den in Syrien gefangen gehaltenen IS-Kämpfern wieder aufzunehmen und vor Gericht zu stellen, sondern er ist darüber hinausgegangen und hat gesagt, sonst wäre er gezwungen, die Gefangenen freizulassen. Verstehe ich Sie richtig? Das ist mehr als nur ein Bluff.
Ich weiß nicht, ob der Herr Trump wirklich weiß, wie man Gefangene aus Syrien in die Nachbarländer schafft. Ich muss gestehen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob er so genau unterscheidet zwischen Syrien, Irak und Iran. Aber man muss bei dieser amerikanischen Regierung immer auch mit Kurzschlussreaktionen rechnen. Wenn der Herr Trump in den nächsten Tagen entscheidet, dass europäische Kämpfer ganz einfach den Europäern für die Füße geworfen werden, ganz praktisch vor dem Konsulat in Erbil, dann wird das US-Militär diesen Befehl durchführen. Ich würde das nicht vollkommen ausschließen.
Herr Scherer, angenommen, die Bundesregierung würde sich weigern, deutsche IS-Kämpfer in ihre Heimat zurückzuholen und die Kurden würden sie auf freien Fuß setzen. Was wären denn die Folgen?
Diese Herrschaften würden versuchen, auf anderen Wegen, das ist durchaus möglich, nach Deutschland zu kommen. Man kann immer noch den Landweg benutzen. Das ist schwierig, aber machbar. Wenn die Kurden die in ihrer Haft befindlichen Menschen freilassen, ich glaube nicht, dass die Kurden die Kinder und die Frauen einfach die Gefängnistore, Lagertore öffnen und den Kindern und Frauen sagen, hier geht. Die Kurden könnten sich überlegen, die männlichen Terroristen freizulassen. Die würden zum großen Teil versuchen, zu den versprengten, noch immer existierenden ISIS-Einheiten ihre Wege zu finden.
Herr Hartwig, wäre das der Worst Case?
Ja, das mag sein. Ich möchte aber doch nochmal auf eine Frage zurückkommen, die Sie angesprochen haben, eine sehr rechtliche Frage. Und die ist allerdings schwierig und etwas schwieriger, als sie bislang dargestellt worden ist. Das ist nämlich die Frage des Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit für Personen, welche sich terroristisch betätigt haben. Es wurde gesagt, in der Bundesregierung wurden jetzt Vorwürfe gemacht oder auch dem Parlament, je nachdem wie Sie wollen, dass sie nicht vorher gehandelt haben. Das war politisch schon sehr schwierig, denn wir konnten nicht einerseits von den Tunesern verlangen, und die Tuneser haben ja die meisten gewissermaßen Dschihadisten im Syrien und im Irak gehabt, nämlich über 3000. Wir konnten nicht von denen verlangen, dass sie diese zurücknehmen, während wir in irgendwelche Trickkisten greifen, um den entsprechenden deutschen Personen die Staatsangehörigkeit zu entziehen und sie damit nicht mehr in unser Land zu lassen. Das ist politisch ein solcher Zynismus, dass er gewissermaßen unserem Ziel, auch die Personen eben in die nordafrikanischen Länder zurückzuüberstellen, diesem Ziel nur einen Bärendienst erweisen würden. Von daher gesehen ist das schon politisch schwierig. Aber es hat auch rechtliche Probleme. Denn es ist von vornherein im Grundgesetz klar geregelt, dass eine Person nicht gegen ihren Willen die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren kann, wenn sie dadurch staatenlos wird. Das heißt, all die Personen, die da unten sind und nur die deutsche Staatsangehörigkeit haben, die können sie nicht verlieren. Punkt aus. Das muss man so deutlich sehen. Das heißt, die kommen sowieso zurück. Das heißt, entzogen werden, also in Anführungsstrichen entzogen werden, kann die Staatsangehörigkeit nur solchen Personen, welche eine doppelte Staatsangehörigkeit haben. Eine doppelte Staatsangehörigkeit haben und das muss dann nachgewiesen werden. Und das ist schon die erste Hürde. Denn wir wissen zum Teil nicht, woher diese Leute schon kommen. Wir wissen nicht, was sie für Pässe noch bei sich tragen und wie dann deren rechtliche Lage ist, ob sie die noch haben oder ob sie denen aberkannt worden ist oder was auch immer. Solange wir den Nachweis nicht führen, dass sie nicht staatenlos werden, können wir denen die deutsche Staatsangehörigkeit nicht entziehen. Punkt. Das Einziger Ausnahmefall wäre der Fall, den ich angedeutet habe, dass die Einbürgerung zurückgenommen wird wegen falscher Angaben. Aber das ist, wie gesagt, stößt auf die eigene Beweisschwierigkeiten. Im Übrigen ist der Fall schwierig. Und das Zweite ist dann das, dass nachgewiesen sein muss, dass sie tatsächlich entsprechende Aktivitäten dann vorgenommen haben, welche den Entzug der Staatsangehörigkeit oder den Verlust der Staatsangehörigkeit rechtfertigen. Das bedarf eines zweiten Nachweises. Und es ist ganz klar auch völkerrechtlich geregelt, dass wenn man die Staatsangehörigkeit entzieht, die Personen Rechtsmittel haben müssen, um sich dagegen zu wehren. Und dann geht es durch den deutschen Rechtsweg und das kann Jahre dauern. Und so lange werden die bestimmt nicht da unten bleiben. Und von daher gesehen ist das schwierig. Und dann denken wir uns noch den Fall, dass nicht nur wir so eine Gesetzgebung machen, sondern die Briten, Franzosen, Tunesier und alle anderen auch. Sagen, in dem Augenblick, wo die Leute da unten tätig werden, verlieren sie die Staatsangehörigkeit. Dann verlieren sie die gleichzeitig, dann sind sie mit einmal klar staatenlos. Und wer ist dann eigentlich dafür zuständig? Wir sind dann zuständig. Das ist doch alles nicht überlegt. Dann bleibt nach Völkerrecht grundsätzlich die Regel, dass auch ein ehemaliger Staatsangehöriger zurückgenommen werden muss, wenn er nicht keine andere Staatsangehörigkeit hat. Das muss man mal ins Auge nehmen. Damit wird aber diese ganze Frage des Entzugs der Staatsangehörigkeit, das ist ein Eingriff in ein Grundrecht, das in Artikel 60 geregelt ist. Das Ziel, was man durch den Entzug erreicht werden kann, erreicht werden soll, nämlich, dass sie nicht mehr nach Deutschland kommen können, das kann gar nicht erreicht werden unter diesen ganzen Umständen, die ich genannt habe. Das heißt, das Mittel ist ungeeignet. Wenn es aber ungeeignet ist, ist es ein unverhältnismäßiger Eingriff und damit ist es verfassungsrechtlich unzulässig.
Jetzt nehmen wir mal an, es ist der Preis des Rechtsstaates, dass wir diese IS-Kämpfer aus Syrien zurücknehmen müssen. Bundesjustizministerin Katharina Barley forderte im Interview mit dem Spiegel, wir müssen sicherstellen, dass sich ehemalige IS-Kämpfer bei uns nicht frei bewegen können. Herr Steinberg, wie soll das funktionieren?
Das weiß wahrscheinlich nur die Frau Barley. Bisher ist es so, dass sich ehemalige IS-Kämpfer, wenn sie denn nicht in Haft sitzen, selbstverständlich frei bewegen können. Es gibt durchaus einige Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen. Es gibt die Fußfessel, die berühmte, die nur in Ausnahmefällen angewandt wird und ja, deren Effektivität auch höchst umstritten ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Und es gibt Meldepflichten bei der Polizei. Diese Instrumente gibt es, aber frei bewegen können sich die meisten von denen sowieso. Da muss man tatsächlich zu dieser Bemerkung der Justizministerin, muss man eben sagen, dass die Deutschen dieses Problem ja ohnehin haben. Wir haben so etwa zwischen 1.000 und 2.000 Dschihadisten hier im Land. Und die meisten von denen können sich durchaus frei bewegen. Und sie können sich nicht nur frei bewegen, sondern auch weitgehend unbeobachtet. Und das ist tatsächlich ein Thema, das die Deutschen in den letzten Jahren nicht aufgegriffen haben. Die terroristische Bedrohungslage im Land hat sich vor allem durch die Steigerung der Zahlen seit 2014, 2015 enorm verschärft. Wir hatten 2016 viele Anschläge. Wir hatten anschließend auch sehr, sehr viele Terrorplanungen, die nur verhindert werden konnten, weil die Amerikaner, sprich die CIA und das FBI, entsprechend früh genug informiert haben. Und an dieser Situation ändert sich nichts. Ich denke auch, dass der gegenwärtige Fall darauf hinweist, gerade wenn denn diese 60 Personen zurückkehren sollten, dass der darauf hinweist, dass es in der deutschen Sicherheitsarchitektur ganz, ganz schlimme Lücken gibt. Und dass diese Lücken ganz besonders auffällig sind, wenn wir es eben mit anderen Staaten vergleichen, die ein ähnliches Problem haben, sprich vor allem Großbritannien. Die Briten sind einfach viel, viel besser aufgestellt. Und die Deutschen sind da insgesamt viel zu liberal.
Herr Scherer, jetzt werden Menschen in der Regel nicht über Nacht zu religiösen Extremisten. Das ist meist ein längerer Prozess der Radikalisierung, bis jemand zum Islamist wird und sogar für den IS in den Krieg zieht. Lässt sich dieser Prozess denn rückgängig machen?
Schwer. Sehr, sehr schwer. Es wird ja immer in jeder Diskussion wird sofort das Wort Deradikalisierung gebraucht. Wir haben Deradikalisierungsprogramme, wir müssen neue auflegen. Ich kenne mich in dieser Deradikalisierung-Industrie, würde ich es ja fast sagen wollen, doch ein bisschen aus. Ich kenne in Deutschland, wenn es hochkommt, eine Handvoll von Vereinen, von Gruppen, von Menschen, die wirklich wunderbare und soweit möglich tatsächlich fast effektive Arbeit leisten. Die können also Erfolge erzielen. Ansonsten würde ich da eher eine Bankrotterklärung abgeben wollen. Es reicht nicht, irgendeinen Sozialarbeiter, der früher irgendwas irgendwie mit rechts gemacht hat, jetzt umzuschwitzen. Da macht er jetzt was irgendwie mit Islamismus. Kürzlich mich mit einer Psychologin unterhalten, die in dem Bericht tätig ist, die halt eben in Deradikalisierungsprogrammen versucht, Dschihadisten wieder zurück in den Schoß der Gesellschaft zu führen. Ich fragte eher angelegentlich, sagen Sie mal, haben Sie jemals einen Koran gelesen? Sagt die, nee, warum sollte ich? Wissen Sie, damit ist die Diskussion für mich beendet. Sie können diese Leute am ehesten, wenn überhaupt, über die religiöse Schiene erreichen. Dazu brauchen Sie aber Imame, die einen friedlichen Islam ihrerseits selbst propagieren, an den Glauben, die den auch vermitteln können. Dazu brauchen die theologisch gebildeten Leute, die den Dschihadisten auf der religiösen, auf der theologischen Ebene versuchen, den Wind aus den Segeln zu nehmen, ihnen aufzuzeigen, warum das, woran sie glauben, warum das, was sie getan haben, warum das, was sie im dschihadistischen Sinne tun wollen, warum das eben nicht zwangsläufig dem Islam entspricht, also eher eine Sünde sei. Das sind im Übrigen Prozesse, die dauern nicht 3 Tage oder 3 Wochen. Da rechnen wir mal frühestens mindestens mit 1 Jahr, besser wären 2 Jahre. Intensivster Rundumbetreuung der Klientel. Aber da gibt es die Strukturen nicht, noch nicht mal ansatzweise. Es gibt eine Unmenge Geld. Die Töpfe sind gefüllt. Die werden auch immer entleert und dann wieder aufgefüllt. Nur dieses Geld wird meines Erachtens nach sinnlos verprasst. Das heißt, die haben das Problem, eine Klientel dschihadistischer Art zu haben, die frei ist, frei sein darf, die frei wirken kann. Das steht ihr zu derzeit. Und sie haben keine Instrumente, dagegen zu steuern.
Herr Steinberg, die Kämpfer, die in den kurdischen Gefängnissen sitzen, die haben den Niedergang des Islamischen Staates miterlebt, wie sein Territorium in den vergangenen Jahren immer kleiner geworden ist. In Syrien sind die Kurden gerade kurz davor, die letzte Bastion des IS zu erobern. Mit anderen Worten, der Traum vom islamischen Kalifat, der ist geplatzt. Desillusioniert das nicht?
Sicherlich einige, aber meine Erfahrung in den letzten Jahren ist doch eher, dass diejenigen, die kurz beim IS waren, 2-3 Monate, die sich dann entschieden haben, nach Deutschland zurückzukehren, dass die durchaus empfänglich sind für Sozialarbeit, jetzt im weitesten Sinne. Wir wissen leider bisher nur sehr, sehr wenig über diejenigen, die sehr lange Zeit dort waren. Und die Fälle, von denen ich gehört habe, die sich jetzt noch in syrischer Haft befinden, die sind schon seit langer Zeit dort. Und letzten Endes wissen wir nicht, wie die ticken. Wir wissen nicht so ganz genau, was die in den letzten Monaten vor allem durchgemacht haben. Und wir wissen nicht, wie sie hier reagieren. Und das bedeutet, dass sie eigentlich nach menschlichem Ermessen Tag und Nacht überwacht werden müssten, wenn sie denn nicht in Haft sind. Und das ist nicht zu leisten. Das heißt, hier gibt es tatsächlich ein großes Sicherheitsproblem. Und dieses Sicherheitsproblem muss gelöst werden aus meiner Sicht, bevor wir uns über Fragen der Deradikalisierung unterhalten. Niemand weiß, ob diese Deradikalisierung in größerem Maßstab funktioniert. Alle wissen aber, dass es ein Sicherheitsproblem gibt. Und da tut sich die Bundesrepublik schwer. Einige Länder sind da ganz gut aufgestellt. Einige Länder nehmen das Problem überhaupt nicht ernst.
Ich möchte doch mal in dieser Runde noch ein letztes Wort fallen lassen, und zwar Guantanamo. Die Vereinigten Staaten haben seinerzeit das Problem des Terrorismus im Anschluss an Afghanistan gelöst, indem sie die Leute eben in das Lager in Guantanamo gesperrt haben, wo die Personen sitzen, im Wesentlichen bis zum heutigen Tage ohne einen Gerichtsprozess. Fast 20 Jahre. Das wurde hier in Europa immer als ein Skandal angesehen. Das ist gewissermaßen Personen, ohne dass ihnen die Taten konkret nachgewiesen worden sind, über 2 Jahrzehnte ihrer Freiheit beraubt worden sind. Und nun wird hier in Deutschland eine Diskussion geführt, so mir nichts, dir nichts, wo gesagt wird, nein, wir müssen Personen, denen wir das nicht nachweisen können, die müssen wir trotzdem in ihrer Bewegungsfreiheit so einschränken, dass sie keine Gefahr mehr darstellen. Da möchte ich mal die Frau Barley fragen, wie sie das eigentlich unter der gültigen Rechtsordnung, und da beziehe ich auch die Europäische Menschenrechtskonvention mit ein, wie sie das eigentlich durchführen will, ohne gegen Grundwerte unserer Verfassung zu verstoßen. Das ist nicht so einfach. Wir können Personen der Freiheit berauben, welche entsprechend verurteilt worden sind. Es gibt weitere Möglichkeiten, Personen auch einzusperren. Aber eine allgemeine Administrativhaft, um gewissermaßen auf Dauer irgendwelchen Straftaten da vorzubeugen, das ist bei uns nicht vorgesehen. Und das mit gutem Grund. Und von daher gesehen, denke ich, sollte man diesen Aspekt nicht unterbewerten, indem man die ganze Zeit nur auf die Sicherheit guckt. Denn das alte Wort gilt, wer nur auf die Sicherheit guckt, der wird am Ende die Freiheit verlieren und damit dann auch die Sicherheit.
Viele offene Fragen in diesem SWR2-Forum aus dem Dschihad in die Heimat. Wie soll man mit deutschen IS-Kämpfern umgehen? Das war heute unser Thema. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem Journalisten Bruno Schirrer und bei Matthias Hartwig vom Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riese.